D-Radio Wissen. Online-Talk.
Herzlich willkommen zum Online-Talk von D-Radio Wissen. Im Studio heute Andreas Noll und
Michael Gessert.
Kommunales, Kommerz und Kirche. Man könnte mit diesen drei Worten zusammenfassen, was unseren heutigen Gast im Online-Talk vor allem interessiert, wenn er zur Feder greift. Oder man könnte sagen, er tritt Lokalpolitikern gerne auf die Füße und Kirchenfürsten und ist dafür mittlerweile weit über seine Heimatstadt hinaus bekannt. Herzlich willkommen im Online-Talk, Stefan Aigner.
Hallo.
Wir werden über die Seite von Stefan Aigner sprechen, regensburgdigital.de, wie man als Blogger ins Visier der Justiz geraten kann und wie man die Kirche ins Visier nimmt. Ja, und wie immer beginnen wir die Sendung mit unserer Schnellfragerunde. Ich bin online seit?
Puh, das Blog seit 2008, persönlich seit wahrscheinlich 95.
Mac oder Windows?
Mac, Windows und Ubuntu.
Facebook oder Google Plus?
Facebook.
Ein Leben ohne Internet wäre?
Langweiliger.
Regensburg oder München?
Weder noch.
Bayern oder Preußen?
Ja, im Moment Bayern.
Katholiken oder Protestanten?
Das ist ja wie Pest oder Cholera.
Kohle oder Idealismus im Job?
Ich habe nichts gegen Kohle, aber Idealismus gehört dazu.
Regensburgdigital.de heißt das Blog von Stefan Aigner, mittlerweile weit über die Grenzen von Regensburg hinaus bekannt. Gerade erst erschien ein großes Porträt darüber in der Süddeutschen Zeitung. Stefan, welche Geschichte steckt hinter regensburgdigital.de?
Puh, ja, ich bin seit mittlerweile 9 Jahren Journalist in Regensburg und habe dann zunächst beim Anzeigenblatt volontiert in Anführungszeichen, ist ja eher eine Ausbeutungsgeschichte als billige Arbeitskraft, dann über ein kritisches Monatsmagazin weitergemacht und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und für dieses Anzeigenblatt ein Modellprojekt eines täglichen Online-Auftritts entworfen. Das hat dann sehr gut funktioniert während dem Kommunalwahlkampf, einiges an Resonanz. Dann hatten die dort leider keine Idee, wie man weitermachen könnte. Und nachdem es mich länger hingehalten hatten, habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt mache ich es in Eigenregie weiter.
Anzeigenblätter sind ja in der Regel nicht besonders kritisch, politisch zumindest gesehen. War das damals auch schon der Fall bei diesem Projekt?
Also das Projekt selber war sehr kritisch. Ich habe mir eigentlich jeden Tag gedacht, ich bin neugierig, ob ich abmahnt werde, weil es war einfach ein 15-Stunden-Tag, 6 Tage die Woche, 5, 6 Artikel zu schreiben und die noch zu layouten, weil damals gab es ja, die wussten nicht, was ein Blog ist, also hat man sich ein PDF runterladen können aus dem Internet. Das war sehr, ja, retro.
Wie hat die Stadt darauf reagiert, auf dieses Projekt? Das war ja wahrscheinlich das erste kommunale Internet-Blog-Projekt.
Ja, so eine Art Blog hat es vorher schon gegeben, aber nie mit der Resonanz. Und die sämtliche Stadträte, glaube ich, haben das damals gelesen, haben auch regelmäßig angerufen und sich aufgeregt drüber. Aber wir haben einen Kommunalwahlkampf, ist ja eine schöne Zeit. Man kann recht hemmungslos auch mal auf jemanden eindreschen und der redet nachher trotzdem wieder mit einem, weil er einfach muss.
Blogger-Journalist steht auf deinem Twitter-Profil. Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Ich sehe nicht wirklich einen Unterschied, weil Leute, die fürs Goldene Blatt schreiben, nennen sich auch Journalisten und es gibt gute und schlechte Blogs, es gibt gute und schlechte Journalisten. Die Übergänge sind da einfach fließend, also mir fiele da kein wesentlicher Unterschied ein.
Und wir bleiben bei deinem Twitter-Profil, da steht auch unabhängig mutig unterfinanziert. Unabhängig mutig, das ist klar positiv, das sind positiv besetzte Aussagen, unterfinanziert eigentlich nicht so sehr. Hast du trotzdem kein Problem damit?
Nö, es entspricht einfach der Realität. Also ich denke mal, ein Redakteur, der so lange bei einer Zeitung arbeitet wie ich, wird ungefähr das 5-fache verdienen. Also unterfinanziert ist noch positiver formuliert, als man es formulieren könnte.
Und wir bleiben bei diesem Thema. Der vielleicht bekannteste deutsche Blogger Markus Beckedahl hat in dieser Woche das leidige Thema Geld verdienen wieder in die Diskussion gebracht, in die Netzdiskussion. Er mache rund 2000 Euro Miese im Monat, schrieb er. Aber statt über mehr Werbung, Sponsoring oder gar Bezahlschranken, denkt Beckedahl darüber nach, die Nutzer über Spenden, Crowdfunding oder einen Förderverein stärker einzubinden. Spricht er dir damit aus dem Herzen?
Ja, natürlich. Wir haben einen Förderverein. Wir haben 2008 einen Förderverein gegründet, damals mit 11 Mitgliedern. Mittlerweile sind es ja so grob 150. Und das sind 2/3 der Finanzierung der Seite. Also ich habe nichts gegen Werbung, aber ich will mir von keinem Werbekunden irgendwie in irgendeiner Form reinreden lassen. Und von sowas will ich mich auch nicht abhängig machen lassen. Also ich rufe immer wieder auf oder wir rufen immer wieder auf, dass Leute im Förderverein beitreten, dass sie über Flatter, PayPal freiwillig was spenden. Und den Leuten muss ja auch klar sein, wenn sie für die Information irgendwo nicht bezahlen in Zeitung oder wenn sie sich darüber aufregen, dann zahlt halt jemand anderer für die Information. Und die ist dann vielleicht nicht entsprechend unabhängig.
Welche Motivation gibt es für die Leute, diesem Förderverein beizutreten?
Also die haben keinerlei Vorteile, die können mir nicht reinreden, aber offenbar scheint ja ein Bedarf in der Stadt da zu sein, über die Sachen zu berichten, über die ich berichte. Ich meine, wir haben quasi eine Monopol-Tageszeitung. Es gibt schon noch ein paar andere Medien, aber der Herausgeber dieser Zeitung ist gleichzeitig IHK-Präsident, hat noch ein Anzeigenblatt mit dabei, ist an einem anderen Anzeigenblatt beteiligt, ist am Lokalfernsehen, am Lokalradio beteiligt. Und ja, ein verkaufsoffener Sonntag, der kann schon mal ein ganzes Wochenende als Lokalaufmacher dienen in der Zeitung. Und wenn dann eine der größten Brauereien in Regensburg so einen Streik hat, dass kein Bier ausgeliefert wird, das kommt dann nicht mal mit einer Zeile vor. Also das schreiben wir halt dann wir.
Wie genau verdienst du Geld mit der Seite, jetzt abgesehen vom Förderverein?
Also wirklich über den Förderverein und über ein paar Anzeigen. Ich glaube, wir haben im Moment 15 Anzeigenkunden auf der Seite. Einige davon recht regelmäßig, andere wieder kurzfristig. Das wechselt immer ein bisschen, aber darüber wird's Geld verdient. Klar gibt es noch diese Mikrozahlsysteme, Flatter und PayPal. Darüber werden vielleicht, ja, ist der Server und das Telefon bezahlt.
Stichwort Mikrobezahlsysteme und Stichwort Werbung. Wie hat sich das in den vergangenen Jahren entwickelt? Wird das immer mehr, weniger, gleichbleibend?
Es wird mehr, aber es wird langsam mehr. Es wird durchgehend mehr. Der Förderverein, die Mitglieder werden mehr. Es wird mehr geflattert. Es wird mehr über PayPal bezahlt. Also die Kurve geht kontinuierlich nach oben, allerdings sehr langsam. Aber es wird natürlich mehr.
Setzt du da viel Energie drauf ein, dieses Blog zu entwickeln? Also wenn man das jetzt mal betriebswirtschaftlich betrachtet oder sagst du, ich bin Journalist, ich schreibe einfach und sehe und gucke mir einfach an, wie sich das Geld entwickelt, was dann auf mein Förderverein-Konto kommt.
Also ich kümmere mich weder um die Werbung noch kümmere ich mich sonderlich, also um die Vermarktung, wenn man es so nennen will. Also die Vermarkten muss ich die Sache über die Inhalte und auf die muss ich mich konzentrieren. Ich habe immer gemerkt, wenn ich meine, mich sehr wieder auf das konzentrieren zu müssen, wo kommt das Geld her? Klar, es muss irgendwo herkommen, aber dann werden die Inhalte schlechter. Also die Werbung für das Blog ist das, was draufsteht und wenn das nicht reicht, dann reicht es eben nicht.
Sprechen wir mal über das Objekt deines Schreibens. Regensburg hört sich für uns hier im Rheinland nach einer beschaulichen Kleinstadt an mit einer großen Vergangenheit. Was ist für dich heute so spannend an Regensburg?
Naja, ich bin da einfach nach dem Studium erstmal hängen geblieben. Und nachdem ich mich als Lokaljournalist dann länger damit beschäftigt habe, ich glaube, in jeder Stadt wird man was finden, das spannend ist. Regensburg ist wunderschön, wahnsinnstolle Altstadt, unglaublich herausgeputzt. Und manchmal könnte man in die ganzen pittoresken Gässchen vollkotzen, weil vor der ganzen schönen Fassade über ein paar Dinge einfach nicht geredet wird. Also dass irgendwie Grundstücksmauscheleien, wie viel die Kirche in dieser Stadt noch zu sagen hat und überall mitzuschwätzen hat.
Geht es da auch um Filz?
Ja klar, ich meine, der Filz ist ja greifbar, aber er ist selten nachweisbar. Aber natürlich gibt es da einen Filz. Ich meine, wenn man mit Leuten da redet, hat man manchmal den Eindruck, es ist immer noch wie vor 150 Jahren. Also Kirche, Fürstenhaus, Rathaus, darüber laufen nach wie vor noch viele Verbindungen. Da kann man jetzt nicht von illegalen Dingen sprechen. Das hat sich halt so eingespielt. Aber wir haben mal riesengroß über einen Grundstücksverkauf berichtet, wo wirklich ein Unternehmer das zur Hälfte des üblichen Quadratmeterpreises bekommen hat, zu einem Vorkaufsrecht, das nicht so existiert hat, der zufälligerweise auch noch während dem Wahlkampf wahnsinnig viel Werbung in der Wahlkampfzeitung des damaligen und jetzigen OBs geschaltet hat, der das Grundstück schon vermarktet hat, also die Wohnungen, bevor er es überhaupt hatte. Das kann man alles belegen. Und dann schauen sie einen im Stadtrat an und sagen, ja und? Das war doch schon immer so.
Aber du findest dich nicht damit ab?
Nö. Wäre ja schön, wenn sich mal ein bisschen mehr Leute nicht damit abfinden.
Wie reagieren die lokalen Politiker oder die lokalen Würdenträger? Du hast gerade das Stichwort Kirche genannt. Auf dich als Blogger machen die einen Unterschied zwischen dir und einem Lokaljournalisten von der Zeitung?
Die Politiker, muss ich sagen, klar ist das Verhältnis manchmal etwas angespannt. Da ist mal der eine oder andere beleidigt, aber es ist schon ein einigermaßen professioneller Umgang. Also auch der Oberbürgermeister beantwortet mir alle Fragen, auch wenn er mir nie ein Interview geben würde. Und auch wenn die Antworten, aber da bin ich kein Ausnahmefall, manchmal recht nichtssagend sind. Bei der Kirche ist es etwas anders. Also ich bekomme keine Einladungen, die bekomme ich immer über Kollegen von den anderen Medien. Wenn ich dann mal komme, dann sind sie ganz schlecht gelaunt, sage ich mal so. Und der Pressesprecher wechselt die Straßenseite, wenn er mich auf der Straße sieht.
Hast du denn einen Presseausweis, der sozusagen laut rückwärtiger Aufschrift die Behörden dann dazu verpflichtet, dann Auskunft zu erteilen?
Ja, klar habe ich einen Presseausweis, aber den braucht man im lokalen Bereich eigentlich sehr, sehr selten. Den braucht man, wenn mal die Bundeskanzlerin vorbeikommt, aber ansonsten, die kennen mich schon.
Stichwort das Lokale, die Konzentration aufs Lokale gilt als mögliche Rettung für die Zeitungsbranche, weil mit Agenturmeldungen und Geschichten, die überall im Netz stehen, sicher kein Geld mehr zu verdienen ist. Was sagt der Praktiker, was sagt Stefan Aigner über den Zustand des Lokaljournalismus in Deutschland, jetzt mal am Beispiel Regensburg?
Die Tageszeitung hat eine ziemliche Monopolstellung, was dazu geführt hat, dass das echt meistens einfach arschlangweilig ist, diese Zeitung zu lesen. Es ist einfach langweilig. Die erfüllen ihre Chronistenpflicht, schreiben irgendwie, dass der Kaninchenzüchterverein letztens wieder irgendwie einen tollen Rammler gekürt hat. Aber ich kann mich da selten an wirklich eine Geschichte erinnern, wo sie mal was aufgedeckt haben, wo sie mal was aufgerissen haben, wo es irgendwie gescheppert hat. Und ohne sowas hast du eigentlich keine Daseinsberechtigung als Medium. Da gab es dann früher eben noch dieses Anzeigenblatt, wo ich volontiert habe. Das konnte da echt oft noch die Tageszeitung mit Geschichten vor sich hertreiben, weil da Geschichten gemacht wurden, die Tageszeitung übersehen hat, nicht mitgekriegt hat. Leider ist dieses Anzeigenblatt mittlerweile auch schlecht geworden. Und tja, die Philosophie scheint irgendwie nach wie vor zu sein, du musst im Internet irgendwelche komischen Reißer, die irgendwo stehen, abschreiben, neu schreiben, vielleicht mal kurz nachtelefonieren. Man legt sich halt nicht gern an und das wären die wichtigen Geschichten. Also man kann nicht nur die Wohlfühlseiten von irgendwas beschreiben. Also wenn ich die Zeit hätte, würde ich das auch noch machen, ab und zu mal. Aber in erster Linie ist man dazu da, um so einen Stadtrat oder so eine Kirche oder die Unternehmen einfach zu nicht zu kritisieren unbedingt, wenn es notwendig ist, sondern zu kontrollieren, sich das genau anzuschauen.
Das ist das, was du vor allem machst. Kannst du auch darüber Auskunft geben, ob solche Geschichten bei dir gut laufen? Sind das die, die am meisten geklickt werden, die kritischen Geschichten? Oder sind das dann doch die eher bunteren Sachen, auf die sich die anderen vielfach konzentrieren? Kaninchenzüchterverein als Stichwort. Ja, und damit vielleicht dann auch mehr über die Werbung verdient werden kann.
Wahrscheinlich würden, wenn man mehr so bunte Sachen drauf hat, würde es mehr Klicks geben. Das mag schon sein. Aber die spare ich mir meistens. Also es ist jetzt so, dass ein, zwei freie Mitarbeiter, also da schreibt einer Kinokritiken, die ziemlich gut sind, eine Kollegin, die hat eine witzige Herangehensweise an viele Themen und hat viel Ahnung. Sowas ist gut, wenn man da in die Breite gehen kann, weil man einfach ein anderes Publikum drauflockt. Aber letztlich lesen die Leute die Seite wegen der kritischen Geschichten und die laufen auch gut.
Da ist ja auf der Seite auch ein deftiges Wort zu finden in diesem Zusammenhang, Klickhurerei. Das ist nicht dein Ding.
Nö. Ich weiß nicht, wo war das? Was war die erste Zeitung, die ihre Angestellten nach Klicks bezahlt hat? Ja klar, dann schreibe ich rein Busen, Sex, Revolver, Mord, Vergewaltigung.
Tiere gehen aber auch gut.
Ja, Tiere ist super, wenn der Papstkater Kopf wäre, ist ganz Regensburg in. Oh ja. Ja, habe ich auch dezidiert nicht drauf. Ich habe keine Bildergalerien. Und man braucht es nicht. Also es sind nette Gimmicks, also ich lehne das nicht prinzipiell ab, aber wenn man sich nur darauf konzentriert, da nehmen sich ja die Medien selber die Daseinsberechtigung.
Als ich mich für die Sendung vorbereitet habe, da ist mir deine Weihnachtsserie aufgefallen, die immer noch ziemlich weit oben auf der Seite steht, immer noch prominent platziert ist. Der Stadtrats-Adventskalender, wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ich habe das mal mit meiner Kollegin besprochen, vor allem weil ich mir gedacht habe, Mensch, im Dezember könnte man mal ein bisschen frei nehmen. Das könnte man vorbereiten, man könnte das alles vorab schon schreiben. Und außerdem schaue ich mir die Leute ja schon seit 8 Jahren an. Und dann haben wir das einfach gemacht. Dann ist mir auch mal aufgefallen, dass da wirklich manche drin sitzen, von denen ich gar nichts weiß. Es war für mich wieder eine schöne Gelegenheit, oder für uns, also haben wir zu zweit geschrieben, diesen Adventskalender. sich mal wieder intensiver mit den einzelnen Personen zu beschäftigen. Ich bin selten so oft auf der Straße auf etwas angesprochen worden wie auf diesen Adventskalender.
Wäre das für dich auch eine Option, selber in die Politik zu gehen, wenn du sagst, da habe ich über Leute geschrieben, von denen ich gar nichts weiß, die also Umkehrschluss daraus auch in der Politik wohl nicht viel zu sagen haben?
Ich würde nicht in die Politik gehen, also dann müsste ich einen Beruf wechseln, also einen Beruf aufgeben und mir gefällt mein Beruf.
Der Adventskalender war auch eine Reaktion darauf, du hast es gerade gesagt, ja, da können wir etwas vorschreiben, dann haben wir ein bisschen frei. Ist Regensburg digital eigentlich ein Job, mit dem du abends um 18, 19, vielleicht auch 20 Uhr einfach aufhören kannst, dich dann ins Privatleben stürzt, oder sind das 24 Stunden, die man für dieses Projekt im Prinzip arbeitet?
Ja, drüber nachdenken tue ich wirklich wahrscheinlich einen Großteil des Tages. Das ist kein 9-to-5-Job. Es ist aber durchaus auch so, dass ich einfach mal während der Woche sage, so, jetzt ist nichts los, ich gehe jetzt heim. Und manchmal weiß ich nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Das ist einfach ein Projekt. Und ich hätte mir nie gedacht, dass das jetzt gibt es. Im April sind es 5 Jahre. Und als ich das damals angefangen habe, war das eher eine Option, wo man gedacht habe, okay, jetzt habe ich gerade nichts, machen wir es mal. Es wird ein halbes Jahr dauern und dann ist Feierabend. Aber nachdem ich mein ganzes eigenes Geld verbrannt habe, haben dann tatsächlich Leute angefangen, dafür zu bezahlen. Beziehungsweise ich musste weitermachen, weil ich dann irgendwann die erste Klage relativ schnell am Hals hatte. Und dann kann man nicht aufhören.
Da kommen wir gleich nochmal auf die Klagen. Mhm. Du hast gerade auch schon gesagt, freie Mitarbeiter ist schon ein Thema. Also du machst es nicht mehr alleine, die Seite. Wie funktioniert die Arbeitsaufteilung?
Also ist vor allem meine Kollegin, die ist regelmäßig im Büro. Mir ist am liebsten, wenn freie Mitarbeiter eigene Ideen für Geschichten haben, anstatt dass man sie zu irgendeinem Termin schickt. Und so funktioniert es. Also eigentlich kommen da eigene Themenvorschläge, Geschichtenvorschläge, und die können dann recht frei dann auch arbeiten. Also ich kann dann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich irgendwie eine Stunde redigieren muss. Ich muss mich verlassen können, dass die Informationen stimmen, die da drin stehen, und dass man einfach gut schreiben kann. Und das funktioniert mit 2, 3 Leuten gut, und die sind da recht frei. Und im Endeffekt muss bei denen genauso die Begeisterung da sein, weil...
Werden die dafür bezahlt?
Ja, klar, schon.
So gut wie für einen Beitrag in der Lokalzeitung?
Ich weiß jetzt nicht, was die Lokalzeitung, ich weiß bei einer Tageszeitung im Nachbarlandkreis, dass dort die freien Mitarbeiter weniger bekommen. Aber es ist in meinen Augen auch noch viel zu wenig. Aber ich sag mal so, was eine freie Mitarbeiterin oder ein freier Mitarbeiter für einen Artikel kriegt, das ist mein Tagessatz.
Wie entscheidest du, ob du ein Thema machst oder nicht? Nach welchen Kriterien arbeitest du?
Also ich wähle das wirklich danach aus, ob ich das spannend finde und ob ich der Meinung bin, dass ich mich auch auskenne darin in dem Thema. Also viele Geschichten habe ich gemacht, weil sich Leute an mich gewandt haben. Die haben einfach angerufen. Manchmal rege ich mich einfach über was auf und denke mir, da muss man jetzt einen Kommentar zuschreiben. Das ist oft recht spontan und selten strategisch geplant.
Und diese Kommentare, die entstehen an einem ziemlich heruntergekommenen Schreibtisch. Zumindest haben die Kollegen der SZ das so geschrieben. Wie muss man sich das vorstellen, diese heruntergekommene Schreibstube?
Also so heruntergekommen ist es gar nicht. Wir sind erst umgezogen, nur der Teppich wurde nicht gereinigt, bevor wir eingezogen sind. Und heruntergekommen kommt wohl daher, weil mein Schreibtisch einfach ausschaut wie Sau. Also da liegt Papier kreuz und quer rum, da ist ein überquellender Aschenbecher, Kaffeeflecken. Das ist wohl mit so heruntergekommen. Ich finde es ganz, ganz nett da drin.
Stichwort Leser des Blogs. Wie wichtig sind dir die Diskussionen mit den Lesern? Es gibt ja durchaus viele Kommentare unter deinen Artikeln.
Also mit den Lesern selber diskutiere ich in aller Regel nicht. Ich diskutiere mit Leuten, die mich per E-Mail anschreiben oder mal anrufen. Aber
warum nicht mit den Lesern diskutieren?
Die schreiben unter Pseudonym, und wenn dann, also ich weise allenfalls manchmal darauf hin, dass jetzt langsam reicht mit dem Ton, den man hier gegenseitig anschlägt, weil die Diskussion wirklich zum Teil, Diskussionen in Anführungszeichen, manchmal echt unterirdisch sind. Also ich habe früher wirklich jeden Kommentar zugelassen. Mittlerweile lasse ich nur noch 95% der Kommentare zu, weil es manchmal einfach nur noch beleidigend oder grob oder selbstdarstellerisch wird. Ist auch ein Phänomen, das bei anderen Medien gibt. Ich lasse mich nicht auf eine Diskussion ein, das probieren manche ja immer. Allenfalls, wenn ich auf einen Fehler hingewiesen werde, dann schreibe ich, oh, ist ein Fehler, und der wird dann im Text korrigiert, und das ist... Dann, aber ansonsten, nö, keine Diskussion.
Was macht der Blogger Stefan Aigner, wenn er nicht bloggt?
was macht er dann? Dann organisiert er Konzerte oder Lesungen oder so. Also ich bin Mitglied in einem soziokulturellen Verein. Dann liegt er vielleicht manchmal an der Donau und liest was oder er sitzt in irgendeiner Kneipe und trinkt mit Freunden ein Bier.
Die Radiowissen der Online-Talk heute mit Stefan Aigner von regensburgdigital.de, Michael Gessert in der Sendung, nicht nur zuständig für das User-Feedback, sondern auch für die Bookmarks, also das, was jeder Gast im Online-Talk mitbringen muss. Eine Handvoll Webseiten, die er besonders schätzt. Michael.
Ja, wir haben ja jetzt gerade schon über Medientheorie oder eigentlich mehr über Medienpraxis gesprochen und da ist der erste Link, der sich da quasi aufdrängt, der von unserem Gast kommt, www.stefanniggemeier.de und Stefan hat dazu geschrieben, vermutlich der beste, kompromissloseste und unabhängigste medienkritische Blog, den es gibt. Ist das also eine Dauer-Ansurf-Station sozusagen?
Also da schaue ich regelmäßig drauf. Ich habe wirklich wenig Seiten, wo ich sage, ich habe einen Bookmark und schaue da immer drauf. Aber beim Niggemeier schaue ich immer mal nach und ich bin tatsächlich auf die Seite selber gekommen, weil dort mal über mich geschrieben wurde. So bin ich überhaupt draufgekommen. So ein bisschen noch über Bildblog, das macht er ja auch. Ja, mir gefällt vor allem der Ton, den er anschlägt, weil er sich wirklich, ich finde, wenn man sich mit anderen Journalisten, Kollegen, Kolleginnen und Kollegen anlegt, dann legt man sich wirklich mit jemand an, wo man es böse zurückkriegen kann. Und das gefällt mir gut.
Was hat er über dich geschrieben?
Und das war im Zusammenhang mit, als mich die Diözese Regensburg wegen meines Kommentars verklagt hatte, hat er darüber berichtet, dass ich abgemahnt wurde, woraufhin die Diözese auch ihn abgemahnt hat, was dazu geführt hat, dass die ganze Geschichte eigentlich erst richtig explodiert ist.
Du hast ja gerade nochmal eben Stichwort Bildblog gesagt. Das ist ja sozusagen das erste Ding, was er damals mitgegründet hat oder gegründet hat, eben oder wo er geschrieben hat am Anfang. Bei einem Bildblog werden ja jetzt Fehler aus einem weiteren Kreis der Medien aufgelistet sozusagen. Das kann auch jedem mal passieren. Aber bei Bild, da kann man ja auch ein bisschen davon ausgehen, dass der Wahnsinn dort Methode hat. Insofern die Frage jetzt, ist so eine Medienkritik mit Zielrichtung Boulevard dann nicht eigentlich ein Kampf gegen Windmühlenflügel, weil das Publikum das ja offensichtlich gar nicht anders haben will?
Also ich finde die Kritik an der Bild insofern gerechtfertigt, wenn man immer wieder mal liest, welche Qualitätsmedien das aufgreifen, was in der Bildzeitung steht. Also wenn man sich Umfragen anschaut, dann sagen ja die meisten Leute, dass die Bild für sie ein Unterhaltungsmedium ist. Aber sobald dann irgendwie, wenn dann in der Süddeutschen, in der FAZ oder sonst, wo die Bild zitiert wird als seriöse Quelle, dann hört es halt auf. Und darauf wird eben auch immer wieder hingewiesen. Also wie dann wirklich ja, offensichtliche Lügengeschichten plötzlich Realität werden, weil es einfach dann von einem seriöseren Medium aufgegriffen werden.
Die Radiowissen, der Online-Talk, unser Gast Stefan Aigner von regensburgdigital.de. Das Thema, mit dem Stefan Aigner über Regensburg hinaus bekannt geworden ist, hat auch in dieser Woche wieder eine zentrale Rolle gespielt. Es geht um den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Da gibt es gleich mehrere aktuelle Entwicklungen. Stefan, wie kam es dazu, dass du dich mit diesem Thema besonders beschäftigt hast?
Naja, im Jahr 2010 ist ja das alles hochgekocht. Was eigentlich wahrscheinlich niemanden überrascht hat. Ich glaube, damals hat niemand gesagt, was in Einrichtungen der katholischen Kirche werden Kinder missbraucht? Das glaube ich nicht. Also es war ja eh klar, dass irgendwie da was gegangen ist und es ist dann alles hochgekocht und die Diözese Regensburg hat damals vorgeblich, ja, bevor bei uns irgendwie was aufgedeckt wird, wir gehen gleich an die Öffentlichkeit, machen wir eine Pressekonferenz. Und in deren Rahmen sind sie vermeintlich nach vorne geprescht und haben über alles aufgeklärt, was ihnen bekannt ist, also Fälle aus den 70ern. Es war irre, also was da bei der Pressekonferenz gelaufen ist. Die ist dann auch professionell abgebrochen worden, nachdem mehrfach kritisch wegen ein paar Sachen nachgefragt wurde. Und dann habe ich mich sehr lange, zwei Tage über diese Pressekonferenz aufgeregt. Und dann habe ich einen Kommentar geschrieben, These, es ist ja völlig grotesk, wenn die katholische Kirche jetzt Leute bittet, die Opfer sind, sich an sie zu wenden. Und dann habe ich mehrere Beispiele dafür aufgeführt, unter anderem den Fall eines Priesters, der 1999 zwei Jungen sexuell missbraucht hat. Und damals hat die Kirche dann mit der Familie eine Stillschweigevereinbarung und Geldzahlungen vereinbart. hat ihn wenig später in einer anderen Pfarrei wieder eingesetzt und dort ist er dann 2007 mit diversen Fällen aufgeflogen. Also verurteilt wurde er, glaube ich, wegen sexuellen Missbrauchs an einem Ministranten in 23 Fällen. Und ich habe das als Schweigegeld bezeichnet, beziehungsweise habe ich dann das abgesprochen und habe gesagt, das ist ein Beigeschmack einer Schweigegeldzahlung hat. Daraufhin habe ich eine Abmahnung bekommen, ich sollte das unterlassen. Und mittlerweile haben wir es vor dem Bundesverfassungsgericht, haben wir es mittlerweile bestätigt bekommen, dass man das schreiben darf. Aber wir haben das in erster Instanz halt verloren. Das konnte man nur überhaupt machen, weil irgendwie 500 Leute aus ganz Deutschland 10.000 Euro gespendet haben, damit wir es durchziehen konnten. Zweiter Instanz haben wir es dann glasklar gewonnen. Dann hat die Diözese nochmal Beschwerde eben vom Bundesverfassungsgericht eingelegt. Und 3 Tage vor Weihnachten ist dann das Schreiben gekommen, wo in schönstem Juristendeutsch an die Diözese gerichtet drinsteht, rutscht uns doch den Buckel runter.
Und jetzt, was macht die Diözese jetzt? Hat die aufgegeben? Also ist der Fall jetzt erledigt für euch?
Beide? Im Weltlichen.
Also ich glaube, vom jüngsten Gericht komme ich echt ganz schlecht weg, aber der Fall ist erledigt erstmal. Also ich glaube nicht, dass sie von EuGH gehen. Das Problem in Regensburg ist, also es ist ja ein generelles Problem, dass man sich in der Kirche sehr, sehr schwer tut, jetzt mit dem Thema umzugehen. Aber in Regensburg halte ich es wirklich für besonders krass. Also da werden Missbrauchsopfer erhalten Serienbriefe, in denen ihnen gesagt wird, wir können ihre Schilderung, ja, ist schon alles schlimm und schön, dass sie uns ihre Geschichte erzählt haben, aber die stimmt halt nicht. Ist halt falsch, ne? Tut uns leid, wir können das nicht nachvollziehen. Wenn Sie wissen wollen, wieso, rufen Sie unseren Rechtsanwalt an. Leute, die dann noch die Kraft haben, also ich habe einen Fall, der Mann musste stationär behandelt werden, nachdem er dieses Schreiben bekommen hat. Eine Therapeutin sagt mir, das ist bewusste Retraumatisierung, was man da macht mit solchen Schreiben. Ja, wenn man sie damit konfrontiert, Kirche, dann reagieren sie nicht. Also gut, jetzt könnte man bei mir noch sagen, sie machen es bei mir nicht, aber da war ein ARD-Team da, die wollten das wissen, da waren diverse Medien, haben in der Sache nachgefragt, außer die Lokalen. Und es passiert einfach nichts. Also die Mauer des Schweigens ist da schon sehr fest und die steht da auch sehr fest. Und ich meine, man sieht ja auch, die haben jetzt auch aktuell, so wenn man es sieht, dass jetzt diese Missbrauchsstudie, die da eigentlich gemacht werden sollte, geplatzt ist. Da hat ja Regensburg laut auch entsprechend Einfluss genommen, wenn man jetzt die ganzen Aussagen, die dazu getroffen werden, hört.
Siehst du dich eigentlich als Gegner der Kirche oder machst du einfach nur deinen Job als Journalist?
Also ich habe mit der Kirche eigentlich recht wenig am Hut. Ich bin katholisch getauft und katholisch erzogen worden, aber mir ist nie was Schlimmes passiert. Die Kirche war mir irgendwann einfach egal. Also ich mach da meinen Job als Journalist. Ich bin verklagt worden von denen und war halt der Überzeugung, dass das, was ich geschrieben habe, einfach richtig ist und habe mich dagegen gewehrt. Die Kirche selber, also in der Diözese Regensburg, werde ich natürlich als Kirchenhasser hingestellt. Echt, ich habe keine Zeit, die Kirche zu hassen. Das ist mir zu viel Aufwand.
Aber du bist noch Mitglied.
Leider, ja. Ja, ist immer peinlich.
Und gläubig?
Nö, überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Ich bin noch nicht dazugekommen, auszutreten, aber ich mache es nächste Woche. So, das habe ich schon von wirklich, wirklich vielen gehört. Na klar, aber ich trete aus, weil ich finde mittlerweile, dass man mit den Kirchensteuern, die man da zahlt, schlicht und ergreifend zum Teil kriminelle Machenschaften unterstützt und das geht nicht.
Du hast über den Rechtsstreit mit der Kirche gesprochen. Sowas ist auch in Deutschland teuer. Es gab dann Unterstützung aus ganz Deutschland, um diesen Prozess zu finanzieren. Hattest du davor Angst, dass dir das Ganze über den Kopf wachsen könnte?
Ja, so ein bisschen Angst natürlich, klar. Aber andererseits war es nicht die erste Klage, die ich am Hals hatte. Und spätestens nachdem die Leute da gespendet hatten, weiß man ja, dass man eine breite Rückendeckung hat. Also es ist ja auch in meinem direkten Umfeld auch unglaublich viel Unterstützung gekommen. Das ist jetzt nicht so, ich meine, vorne da steht mein Name und ist mein Gesicht, aber es gibt ja durchaus Leute, die mich da unterstützt haben und die mir da, mein Gott, wenn man mal schlecht drauf ist, dann schon sagen, dass das richtig ist, was man macht. Also nö, das ist eigentlich, es war halt stressig. Eigentlich möchte ich mich auf was anderes konzentrieren.
Wie überblickst du eigentlich, ob etwas dir juristisch gefährlich werden kann, was du schreibst? Du hast ja neben deinem heruntergekommenen Büro kein Justiziariat nebenan.
Also ich habe einen Rechtsanwalt, den ich wirklich, wenn ich wirklich Zweifel habe, anrufe. Aber was ist Presserecht, finde ich, ist nicht so kompliziert. Es sind Grundrechtsgüterabwägungen, also wenn ich... Also greife ich ein Grundrecht an mit dem, was ich schreibe, schreibe ich was Falsches. Also ich darf halt nicht lügen, ich darf niemanden übelst beschimpfen, in der persönlichen Ehre angreifen. Und dann ist immer eine Frage, ab wann fange ich an, Namen zu nennen oder Dinge, die Tatsachen sind, offenzulegen. Gehe ich damit zu sehr bei jemandem ins Privatleben? Also manchmal, klar, sind es Grenzfälle und im Zweifel gehe ich an diese Grenze, wenn es notwendig ist.
Hast du diese Grenze schon mal überschritten und dann vor Gericht verloren, eine Niederlage einstecken müssen?
Nö, ich habe nicht vor Gericht verloren. Ich musste einmal 2008, was ich heute vermutlich nicht mehr tun würde, einen Vergleich eingehen mit einem Rüstungskonzern, weil ich ein Produkt aus dessen Haus, das die Bundesregierung nennt, das Punkt-Ziel-Munition, Claudia Roth, diverse Medien und eigentlich sämtliche humanitären Organisationen nennen es Streumunition. Und ich darf halt diese Bezeichnung nicht verwenden.
Für das Produkt in einem gewissen Zusammenhang.
Genau.
Ist dieser Kampf gegen Lokalkirchenfürsten oder auch gegen die Rüstungsindustrie eigentlich gemeinnützig? Also jetzt im rechtlichen Sinne.
Ja, im rechtlichen nicht. Ich würde schon sagen, dass das gemeinnützig ist, aber wir haben mal versucht, den Förderverein gemeinnützig zu kriegen. Und die Satzung ist ja auf Basis einer Vorlage von einem anderen gemeinnützigen Verein erstellt, die das was Ähnliches machen. Aber der ist in Baden-Württemberg. Und dann haben sie bei der Bezirksfinanzdirektion in Nürnberg gesagt, da haben die in Baden-Württemberg einen Fehler gemacht. Na, und das war's dann.
Okay, ein Hoch auf den deutschen Föderalismus. Wird der Blogger Stefan Aigner eigentlich auch von anderen Lokalredaktionen oder von anderen Medien nach seiner Meinung gefragt? Also tauchst du in der Presseschau mit deinem Blog auf?
Lokal nicht. Also manchmal bin ich im Radio oder im Lokalfernsehen mal zitiert worden. Das muss man sagen. In der Tageszeitung bin ich einmal zitiert worden, aber da war es in einem Zusammenhang, wo sie eine eigene total dünne Geschichte stützen wollten. Da haben sie mich dann irgendwie mal zitiert mit einer 4 Jahre alten Geschichte, aber ansonsten nö, ich komme da nicht vor.
Würdest du da gerne eine größere Relevanz erreichen und auch in diese Bereiche vordringen oder sagst du, das ist mir egal, ich schreibe meine Geschichten und alles andere sehen wir dann?
Sie müssen ja manchmal Geschichten aufgreifen, die ich mache und das ist wichtig. Das ist mir dann relativ gleichgültig, ob die mich zitieren, erwähnen oder sonst was. Ich mach's, ich zitiere andere Medien, wenn ich von da eine Information benutze. Also kommt schon mal vor vielleicht, dass man das vergisst, aber generell tue ich das, wenn die das nicht machen. Ist im Lokalen, in Regensburg zumindest ein generelles Phänomen, die Medien zitieren sich gegenseitig recht ungern, weil ja jeder der Beste und der Tollste und der Geilste ist.
Wer kriegt eigentlich das meiste Fett weg auf deinem Blog, wenn man das jetzt mal so einteilt? Lokalpolitik, Kirche oder auch die lokale Wirtschaft?
Also ich schreibe schon immer wieder mal über Arbeitsgerichtsprozesse und Streiks, eben auch, weil das so ein recht vernachlässigtes Thema ist. Ich könnte da keine Gewichtung sagen. Es kriegen die ab, wo es notwendig ist. Und es steht ja auch nicht dort, der Politiker XY ist ein Arschloch und die katholische Kirche, die gehören alle eingesperrt und dieses Unternehmen gehört zerschlagen, sondern da werden einfach Tatsachen benannt und gegebenenfalls deutlich kommentiert. Also es kriegen die ab, was es braucht. Also auch zum Beispiel ich schreibe auch über Gerichtsverfahren, gerade zum Asyl und so weiter. Und ich meine, da wird permanent Recht gebrochen, was ich mich da schon mit Juristen gestritten habe. Juristisch einwandfrei ist das, was ich schreibe, aber weil die so betriebsblind sind und jeden Humanismus anscheinend verloren haben, wenn sie ihre politischen Urteile da fällen, dass es ekelhaft ist. Ich habe jetzt mittlerweile nach ellenlangen Diskussionen überhaupt mal erreicht, dass das Verwaltungsgericht uns die Termine der Asylverfahren mitteilt. Die wurden bisher den Medien einfach nicht mitgeteilt, weil es niemanden interessiert. Und man merkt es, sobald da hinten auch nur eine Person sitzt, läuft plötzlich so ein Verfahren ganz anders als vorher.
Den Kirchenaustritt hast du jetzt im Online-Talk gerade angekündigt. Wie sieht es aus mit einem Eintritt? Oder bist du Mitglied einer Partei? Würde dich das reizen?
Nö, und ich würde nie in eine Partei eintreten.
Warum nicht?
Erstens einmal fällt mir keine Partei ein, in die ich eintreten würde, die momentan existiert. vor allem, solange ich diesen Job mache, sobald ich bei einer Partei bin, kann ich echt aufhören. Weil es wird mir ja sowieso permanent unterstellt, wo ich nicht überall dabei bin oder für wen ich nicht schreibe. Mal schreibe ich für die Linke, mal schreibe ich für die SPD. Es ist sogar schon behauptet worden, ich schreibe für die CSU, für Linksradikale, für Rechtsradikale.
Aber ist doch eigentlich ein schönes Kompliment,
genau.
Zeugt von der Unabhängigkeit. Die Radiowissen, der Online-Talk, Zeit für User-Reaktionen und das nächste Bookmark. Michael, übernehmen Sie?
Ja, wir machen mal, gerade wo wir das Thema Parteien aufgegriffen haben, mit einem Bookmark weiter, wo man ja sagen könnte, der hat was mit Parteipolitik zu tun. Das sind nämlich die Nachdenkseiten.de. Eine Seite, die, ja, man kann sagen, von einer bestimmten Richtung, Geschmacksrichtung der SPD entweder betrieben oder eben sehr stark beeinflusst ist. Und da ist der neueste Artikel gerade, wird darüber diskutiert, ob die Nachdenkseiten, die ja auch eine gewisse publizistische Wirkung haben, ob das eigentlich die Steinbrück-Erlediger sind. Sind die Nachdenkseiten der Sargnagel auf der Kandidatur des SPD-Kandidaten? Und was sind die Nachdenkseiten überhaupt für dich?
Die Nachdenkseiten sind für mich so eine Stimme gegen diesen ganzen neoliberalen Hype, die zum Teil einfach wirklich auch ein paar Propagandageschichten in den Medien mal auseinandernehmen. Man muss nicht immer übereinstimmen mit allem, was da draufsteht. Es wird SPD, Linke, Gewerkschaften, der Sargnagel beim Herrn Steinbrück, das ist er schon selber. Also wenn die Nachdenkseiten dazu reichen, die in keinem einzigen Medium in irgendeiner Form zitiert werden, um den Herrn Steinbrück zu erledigen, ja, dann muss er schon sehr verzweifelt sein. Also der Seeheimer Kreis wirft den Nachdenkseiten das ja vor und naja, klar, die SPD-Rechte vermutet jetzt überall Verschwörer, obwohl sie das Sagen in der Partei haben. Also wenn man sie so blöd anstellt, dann ja, bitte. Also
kleine Prognose mal für den Ausgang der Bundestagswahlen.
Mein Gott, die Merkel wird wieder Kanzlerin, außer die sägen den Steinbrück in der SPD noch selber ab und machen insgesamt mal einen Kurswechsel.
Das wäre aber dann sehr kurzfristig jetzt.
Ja.
Ein Thema, das in dieser Woche auch in der Webschau hätte auftauchen können, ist das Internetangebot Kreuznet, für alle, die es nicht wissen. Kreuznet, das war eine Seite, die sich selbst als katholisch bezeichnet hat, aber vor allem Beschimpfungen und Hasstiraden veröffentlicht hat gegen homosexuelle Juden und sonstige, in Anführungsstrichen, Gegner der katholischen Kirche. Die Seite war offline, dann in dieser Woche unter der gleichen Adresse wieder online und ist seit einigen Stunden wieder offline, zumindest jetzt nicht zu erreichen. Stefan, hast du auch ein Auge auf diesen Teil der kirchlichen, der religiösen Auseinandersetzung?
Ja klar, also die Kreuznet-Seite, die kenne ich schon. Ich bin da mal als Propagandist des Kindermordregimes bezeichnet worden, unter anderem, weil ich einen Artikel darüber geschrieben habe, dass man in Regensburg in katholischen Krankenhäusern keine Pille danach bekommt. Und ja, also dieses Kreuznet oder auch, also ich meine, ist ja so eine Meinung, im Endeffekt ist es sowas wie die Pius-Bruderschaft. Also so, man könnte es ja als Sprachrohr der Pius-Bruderschaft auch bezeichnen, auch wenn man nicht nachweisen kann, dass die ja irgendwas damit zu tun haben. Schaue ich mir manchmal an, wir haben ja jetzt gerade wieder bald diesen Holocaust-Leugner-Bischof in Regensburg vor Gericht, will mich aber nicht zu intensiv damit beschäftigen, weil ich mir echt denke, am besten ignorieren.
Man weiß bis heute nicht so richtig, wer hinter dieser Seite steckt. Hat das mal deinen Ehrgeiz geweckt, hier etwas herauszufinden?
Also ich habe damals vor allem, wie jetzt wieder aufgerufen wurde, die Urheber dieser Seite zu finden, dann wieder ein bisschen geschaut. Aber das übersteigt tatsächlich meine Möglichkeiten. Ich bilde mir manchmal ein, dass da definitiv Leute aus Regensburg zumindest sehr gute Informanten sein müssen, weil da gibt es einen Pfarrer in einem Stadtteil, der da permanent thematisiert wird. Also dass das, ja, ich meine, was sind denn die ganzen Priester, die irgendwie normal mit Leuten umgehen? Das sind liberale Weicheier, Homos, sonst was. Ich habe am Anfang gedacht, die Seite ist Satire, wie ich sie erstmal gesehen habe. Nö, habe ich nicht. Ich finde, der Ehrgeiz der Strafverfolgungsbehörden war da sehr, sehr gezügelt, das herauszufinden. Und auch der Ehrgeiz der katholischen Kirche selbst, das herauszufinden.
dass die Seite nun trotzdem wieder aus dem Netz verschwunden ist. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass in der Öffentlichkeit eine gestiegene Sensibilität existiert für den Einfluss von Internetangeboten mittlerweile?
Also jetzt bei Kreuznitz speziell war es ja, dass da endlich mal was passiert ist, war ja, als Dirk Bach gestorben ist, ihn einfach übelst beschimpft haben und dass da was in Bewegung geraten ist und dass dann wirklich verschiedenste Leute ermittelt haben und dann auch Leute aufgedeckt wurden, die haben einfach Angst gekriegt bei Kreuznet, das denke ich. Deswegen sind die erstmal offline gegangen. Das war einfach ein glücklicher Zufall, dass man mal etwas in Bewegung bekommen hat gegen so eine Seite, weil Sensibilität hin, Sensibilität her, also bei allen Vorteilen und ich das Internet, also die Hassseiten oder so, die werden ja nicht weniger.
Du hast gerade schon das Stichwort genannt, Pius Bruderschaft, auch mit Regensburg hängt es sehr eng zusammen. Wie bereitest du dich jetzt auf die juristische Auseinandersetzung vor? Ist das ein Thema, was dann jetzt weiter auf dem Blog erscheinen wird?
Ja, das sind nächste Woche sind, glaube ich, 2 Verhandlungstage angesetzt. Ich schaue zumindest an einem hin, weil da kommt dann immer die Holocaust-Leugner-Riege aus ganz Deutschland und Europa und dann schreiben wir halt was drüber. Ich weiß nicht, es könnte durchaus sein, dass der Williamson dieses Verfahren gewinnt wegen so formaler Fehler und es mit dem Holocaust-Leugner, mit dem Paragraf 130 ist ja immer ein bisschen schwierig, den auch durchzusetzen, wenn was im Internet veröffentlicht ist und so weiter. Aber mein Gott, da schreibe ich noch einmal was drüber und dann langt es auch wieder. Also das sind einfach völlig irre. Also das sind einfach irre, lauter narrische. Also
ist das Zufall, dass die gerade mit Regensburg in Verbindung gebracht werden?
Also diese Pius-Brüder, die haben ja im Landkreis Regensburg in Zeitzkofen ihre deutsche Dependance und der Richard Williamson, der Bischof, hat ja dort im Rahmen eines Interviews den Holocaust geleugnet. Und jetzt sage ich mal so, der Chef da, der Herr Schmidberger, der da in Zeitzkofen hockt, er muss sich schon gescheit zusammenreißen, immer in einem Gespräch oder so in Interviews. Man merkt es ihm richtig an, dass es gerne aus ihm herausbrechen würde, diese Homophobie und diese Abneigung gegen Frauen, die sich das Maul aufmachen trauen und überhaupt gegen so Gleichberechtigung und irgendwie, dieses Urkatholische, wo man ja die Christusmörder hat, das hat er auch schon gesagt, dann muss das zurücknehmen und so. Das ist einfach, das sind verrückt.
Versuchst du da Interviews gefährlich zu bekommen mit denen?
Ich war mal bei so einem Gottesdienst draußen und habe mir das angeschaut. Die halten das aus. Sowas würde ich echt nicht aushalten.
Bei so einem Gottesdienst draußen, ist das für dich auch mal ein Thema, eine Reportage zu schreiben und nicht nur Blog-Meinungsartikel?
Ja, ich habe ja auch Reportagen, also mache ich ja auch immer wieder. Das ist halt dann gleich, sind halt oft mehrere Tage, wo man da unterwegs ist und darum ist es einfach etwas seltener. Aber es wird auch so laufen, wenn ich jetzt zu der Gerichtsverhandlung zum Beispiel gehe beim Williamson, das wird wohl eher auch reportagig, weil da vor allem das Publikum sehr interessant ist. Meine Reportage, die mir mal wahnsinnig Spaß gemacht hat, war, wie es in Regensburg wirklich im 21. Jahrhundert die Statue des Königs unbedingt musste aus dem Stadtpark jetzt wieder auf den Domplatz gestellt werden. Und eine Begeisterung war das. Und zufällig war es das auch noch zum 360. Brauereijubiläum der Brauerei Bischofshof, die das alles gesponsert hat. Der Bischof hat im Dom über die Brauerei gepredigt und über die Kunst des Bierbrauens und der Kulturreferent, ein Kumpel vom Brauereichef, durfte die Lesung halten drin und das gegenüber der Stadt alles durchsetzen. Es war ein wunderschöner Termin, war echt schön. Also tausende von Königsanhängern, Trachtlern sind da rumgelaufen. Es war einfach irre. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Aber es war echt eine schöne Reportage. Ist echt was Schönes bei rumkommen.
Die Radio Wissen, der Online-Talk. Die Zeit schreitet wirklich gnadenlos voran und wir kommen zu weiteren Leseempfehlungen unseres Gastes.
Wir machen jetzt einen ganz harten Break und machen sozusagen mal mit dem überragenden Einfluss des Internets auf eine ganz andere Weise weiter. Es sind noch 2 Links hier, die eben mehr in den Bereich vielleicht Freizeitgestaltung oder auch Informationsbeschaffung fallen, nämlich einmal belletristisch die 5filmfreunde.de und dann nochmal ganz hart, das ist jetzt auch fast schon ein kommerzieller Link, zattoo.com mit der Begründung, weil ich keinen Fernseher habe. Also ein Medienverweigerer in gewisser Weise, aber dann doch auf der anderen Seite ein ganz progressiver Mediennutzer.
Der jetzt die vollen Rundfunkgebühren zahlen muss.
Mit einer Flatrate nehme ich an dann.
Ich bin kein Medienverweigerer. Ich habe mir irgendwann einfach den Fernseher abgewohnt, weil man im Internet ja sowieso alles anschauen kann, was ich anschauen will. Und über Zattoo kann man sämtliche öffentlich-rechtlichen Medien einfach anschauen, wenn man sich anmeldet. Völlig legal. Und deswegen bin ich da drauf.
Und die 5 Filmfreunde, das ist aber jetzt eben, das sind Besprechungen drauf, die teilweise ja auch in deinem Blog, sind ja auch Filmkritiken. Ist da eine Berührung oder ist das Interesse da?
Erstens gehe ich gerne ins Kino und zweitens lese ich generell gern Filmkritiken. Ich mag das. Die sind gut geschrieben, einfach auch bei den Filmfreunden und einfach nicht kommerziell in irgendeiner Form. Also ich meine, wenn man so die Hochglanz-Kinomagazine sich anschaut, kann man immer irgendwo den Verdacht hegen, das liest sich ja sehr bezahlt. Will jetzt niemandem was unterstellen. Und bei den Filmfreunden, also ich habe selten so einen schönen Verriss von wie Ridley Scotts Prometheus gelesen wie da. Der war wirklich, wirklich fantastisch. Und genau deswegen. Und tatsächlich schaue ich mir wirklich, ich gucke sehr viel Kinofilme, wenn ich, also sofern ich dazukomme, aber das ist so dann echt noch ein Steckenpferd.
Gibt es da noch klassische Kinos in Regensburg oder auch Multiplexe?
Wir sind da noch recht gut bestückt. Also es gibt natürlich so ein großes Cinemax. Das ist mittlerweile, also es läuft sogar gut, obwohl es total abgefuckt ist. Echt, die kümmern sich ja echt um gar nichts und sind arschteuer. Aber wir haben in der Stadt, also wir haben die Altstadtkinos. Das sind insgesamt 3 Kinos in der Altstadt. So ein wirklich ein reines Programmkino. Eins, das ein bisschen kommerziellere zeigt. Ein anderes, das dann verschiedene Angebote hat. Und dann noch ein bisschen so am Stadtrand, wenn man so will, oder am Altstadtrand ist noch ein 4. Kino, auch ein eigener Betreiber. Also sind wir gut bestückt im Vergleich zu anderen
Städten. Und Zattoo, ist das vielleicht die Zukunft des Fernsehens?
Ich glaube, dass das sowieso alles irgendwann im Internet sein wird. Also klar.
Keine Energie, noch einen neuen Fernseher anzuschaffen?
Nö, und kein Geld auch nicht für sowas.
Kommunales Kommerz und Kirche, das war heute unsere Überschrift dem Online-Talk von D-Radio Wissen mit Stefan Aigner von regensburgdigital.de. Die Bookmarks unseres Gastes gibt es natürlich auf dradiowissen.de. Dort gibt es auch die Sendung zum Nachhören. Vielen Dank Stefan Aigner für den Besuch im Studio. Tschüss aus Köln sagen Andreas Noll und
Michael Gessert.